Ja, Miri hat schon gesagt, wir sind immer noch in den Abschiedsreden und da schon sozusagen überm Bergfest hinaus. Also es kommen noch einige wenige Predigten zu diesen Kapiteln aus Johannes. In diesen Abschiedsreden bereitet Jesu natürlich seine Jünger auf den Abschied von ihm vor. Und er will ihnen sagen, dass sie diese Verbindung, die sie haben zu ihm, dieses Verbundensein mit ihm, dass sie darin bleiben werden. Und wie das aussehen kann und was daraus entstehen kann, aus dem an und in ihm bleiben. In der jüdischen Tradition, und wir lesen davon in Psalm 80, auch in Jesaja 5 und noch in anderen Propheten, war der Weinstock ein Bild für Israel. Jetzt sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Das kann nur bedeuten, dass er das wahre Israel verkörpert. Er ist der eine, auf dem nun Gottes Absichten ruhen und seine Nachfolger sind Teil des wahren Volkes Gottes, wenn sie zu ihm gehören und an und in ihm bleiben. In ihm zu bleiben, im Vater zu sein, davon hörten wir schon in Kapitel 14. Er spricht jetzt von dieser sehr engen Beziehung zu ihm, die sie genießen, aber sozusagen auch pflegen sollen. Zweige, die sich entscheiden, ihr eigenes Ding zu machen, die versuchen, ohne das Leben am Weinstock zu leben, werden verdorren, werden absterben und sind nur noch zum Verbrennen geeignet. Hier sind ein paar schöne Deko. Echt hübsch. Vom echten Weinstock. Aber getrennt. Sie werden weggeworfen und verbrennen. Sind noch geeignet, um ein wenig Zündstoff zu sein. Aber sie werden keine Frucht mehr bringen. Die Zweige jedoch, die am Weinstock bleiben und sich, falls nötig, dem Messer des Beschneiders ausliefern, werden Leben und Frucht bringen. Ich selbst habe 3 Jahre im Weinbau gearbeitet, vor 14 bis vor 11 Jahren. Und musste viel wegschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, manchmal steht auf den Weinflaschen QBA. Das heißt Qualität besonderer Anbaugebiete. Das heißt, auf einem Hektar Weinfläche dürfen nur so und so viele Liter geerntet werden. Und damit diese gut werden und so genau das richtige Maß haben, dass auf diesem Hektar, ich weiß nicht, wie groß die Menge ist, 1000 Liter oder 10.000, ich weiß nicht genau, dass das denn guter Wein wird, muss im Frühjahr schon viel beschnitten werden. Es bleibt eigentlich nur ein Trieb, der wird angebunden und dann wachsen daraus bis zu 13 weitere Triebe, die Frucht bringen. Jedenfalls in Deutschland. Es gibt andere Anbauformen, aber so ist es in Deutschland geregelt. Sie werden Frucht bringen, wenn sie sich dem Messer des Beschneiders ausliefern. Das stellt Jesus seinen Nachfolgern in Aussicht. Da stellt sich die Frage, wie sieht denn diese Praxis des an ihm und in ihm bleiben aus? Und dazu brauche ich jetzt ein wenig von euch Gehirnaktivität. Schwierig, ne? Sonntags morgens im Gottesdienst. Wir müssen jetzt mal umschalten, was das biologische Gefüge angeht, in dem wir hier leben. Vielleicht kennt ihr das, Missionare werden darauf vorbereitet, wenn sie in ein Missionsgebiet gehen, dass manche Begriffe aus der Bibel dort überhaupt nicht bekannt sind. Das heißt, sie müssen andere Begriffe finden, auch in Übersetzungen, die sie dann machen von der Heiligen Schrift. So gibt es einige Länder, die kein Brot kennen. Da ist das Grundnahrungsmittel eine Banane und dann heißt es eben, ich bin die Banane des Lebens und nicht, ich bin das Brot des Lebens. Und so müssen wir jetzt auch mal ein wenig umdenken. In der Zeit, als wir also vor über 10 Jahren noch in Neustadt an der Weinstraße gelebt haben, da hat Suse, meine Frau, bei Apfelbäcker gearbeitet. Die hatten so ein Logo Apfelhenne. Also die haben Hühner gehabt und Äpfel produziert. Inzwischen auch Kirschen und Pfirsiche und andere leckere Dinge. Und sie hat dort in einem Hofladen verkauft. Ich habe mich immer gefragt, warum diese Familie sich mitten in einem Weinanbaugebiet auf den Apfelanbau spezialisiert hat. Sie sind Mennoniten. Ich weiß nicht, ob die Mennoniten früher nicht, haben sich so vor 350 Jahren dort in der Pfalz angesiedelt, haben einen eigenen Friedhof bekommen, durften nicht missionieren, durften nur unter sich bleiben, durften ihre Kinder im Glauben erziehen, aber sind völlig für sich geblieben. Vielleicht wurden sie nicht in die Winzergenossenschaften aufgenommen oder weil sie sich als Mennoniten nicht dem Weine hingeben wollten oder weil sie wussten, wie gesund und gut Äpfel sind und dass man damit auch Geld verdienen kann. Bei ihnen im Verkaufsraum hing der Spruch, an apple each day keeps the doctor away. Also wenn du jeden Tag ein Apfel isst, dann brauchst du nicht mehr zum Arzt gehen. Das heißt, gesund sind Äpfel auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt mal diesen Apfel von allen Seiten beleuchten und genau hinsehen, ob er uns über unser eigenes Leben sagen kann. Und ich finde das gut, weil wir öfter Äpfel essen, dann haben wir immer wieder den Bezug zu dem, was wir auch heute hören werden. Gehen wir einmal davon aus, dass der Apfel ein Sinnbild unserer Existenz, unseres Lebens sein könnte. Stell dir einmal vor, oder dann sag mal, ich bin ein Apfel. So, kannst du laut oder auch leise sagen, ich bin ein Apfel. Stell dir einmal vor, welcher Apfel du sein könntest. Ein besonders schöner, ein besonders reifer oder ein etwas mickriger, ein saurer oder ein süßer, ein roter oder ein eher blasser, ein angeschlagener oder ein noch unreifer. Vielleicht solltest du deinen Nachbarn fragen, weil der kann ja äußerlich wenigstens dich ein wenig beurteilen. Er hat einen objektiven Blick, oder sie, einen objektiven Blick auf dich, jedenfalls von außen. Du kennst dich ja besser mit deinen inneren Werten aus. Die Aussage, ich bin ein Apfel, setzt etwas ganz Entscheidendes voraus. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Einen gelb-grünen und auf der anderen Seite schönen roten. Wenn du sagst, ich bin ein Apfel, setzt das voraus, dass du sagst, ich bin keine Kartoffel. Denn Kartoffeln sind etwas grundsätzlich anderes, obwohl sie Erdäpfel genannt werden. Und dabei möchte ich nicht so sehr auf die Biologie eingehen, sondern eher das Erscheinungsbild betrachten. Ich bin froh, dass Jesus, wenn er irgendwelche Bilder verwendet hat, nichts vom Reiskorn gesagt hat. Das wäre für die Predigtdarstellung schlecht, weil da könntet ihr ja gar nichts sehen. Aber Weintrauben oder Äpfel oder, na gut, von Kartoffeln weiß ich nicht, hat er schon mal von Kartoffeln gesprochen? Egal. Ein Apfel hängt am Baum. Und der Apfel ist mit einem ganz dünnen Stiel, obwohl er so schwer ist, an diesem ganz dünnen Stiel mit dem Baum verbunden. Er ist sozusagen wie eine Nabelschnur. Und scheinbar scheint so ein Apfel keine Bodenhaftung zu haben. Der hängt einfach so gen Himmel. Die Kartoffel dagegen, die wächst in der Erde. Sie bildet starke Wurzeln aus, selbst wenn sie im Keller liegt. Also wer jetzt genau hinguckt, das Helle da drauf, das sind schon wieder neue Wurzeln. Das heißt, Äpfel und Kartoffeln scheinen Gegensätze zu sein, in der Luft hängend oder fest im Boden verwurzelt zu sein. So könnte man sagen, die Kartoffel steht für Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen, auf dem Boden stehen, die mit ganzer Kraft arbeiten und meinen, ihr Leben hier und heute jetzt in den Griff zu bekommen. Aber sie können noch so arbeiten, Wurzeln entwickeln, sie werden keine Äpfel. Die Äpfel könnten für Leute stehen, die ihre eigene Kraft von oben her beziehen, durch die Nabelschnur, durch dieses Verbundensein. Sie haben nur diese scheinbar dünne Verbindung zum Ast. Sie bilden keine Wurzeln, die dünne Verbindung hält sie. Sagst du also von dir, ich bin ein Apfel? Dann hast du irgendwann einmal in deinem Leben erfahren, dass Gott dich gerufen hat und dass er dich an seinem Apfelbaum haben will. Dann hast du auf Gottes Werben geantwortet und gesagt, ja, ich will an deinem Baum sein, ich will zu dir gehören, ich will mit Jesus Christus verbunden sein. Das war wie eine neue Geburt, wie ein radikaler Wechsel vom erdbehafteten Erdapfel zu einem luftigen Apfel. Christsein ist eine radikale neue Lebensweise mit neuer Orientierung und mit neuer Perspektive. Um uns das wieder neu ins Gedächtnis zu rufen, wollen wir uns mit dieser Verbindung zu Jesus Christus und allen Folgen, die das in unserem Leben hat, beschäftigen. Jesus hat sich selbst einmal mit einem Weinstock, in Jesu Umwelt sozusagen das Pendant zu Bäckers Apfelbäumen, verglichen und er sagte, und ich möchte nochmal einen Teil des Schriftwortes lesen, diesmal aus einer anderen Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Da sagt Jesus, ich, und es ist übrigens das letzte der 8 Ich-Bin-Worte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Diesen Vers hatte ich mir an die Bibelschultür geklebt. Und immer wenn ich aus dem Zimmer gegangen bin, oder wir haben ja zusammengelebt, damals schon mit Jakob, in so einer kleinen Wohnung auf der Bibelschule, und immer wenn wir die Tür aufgemacht haben, das war so ein Spruch hinter so einem schönen blauen Himmel, haben wir immer gesehen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat sich so bei mir verinnerlicht. Es ist gut, wenn man manchmal so etwas hat, wo man ständig draufschaut und das verinnerlicht. Manchmal ist es gut, neue Lieder zu singen. Die waren jetzt nicht neu heute, aber weil dann singt man den Text bewusster mit. Wenn man Lieder schon 200 Mal gesungen hat, dann ist das schön und die Melodie, aber man denkt gar nicht mehr so über den Text nach. Es ist schön, auch immer wieder was Neues zu haben, aber auch immer wieder dran zu bleiben an dem einen oder anderen. Dann heißt es weiter, wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie brennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Diese Gedanken kommen in dem Text bis Vers 17 immer wieder vor. Frucht bringen, mehr Frucht bringen, reiche Frucht bringen. Übertragen auf den Apfelbaum. Jesus sagt, ich bin der Apfelbaum und ihr seid die Äpfel. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und eindrücklich macht Jesus hier deutlich, dass alles davon abhängt, dass wir mit ihm im Kontakt sind und im Kontakt bleiben. Wer meint, diese Verbindung kappen zu können, hat keine Zukunft. Es ist, als wenn der Apfel im Juni schon vom Baum fällt. Er ist nicht ausgereift, er wird schnell vergammeln. Aber unser Verhalten gleicht manchmal einem solchen ungeduldigen Apfel. Der Start war gut, doch dann wird man träge. Der Faden, der mit Jesus zusammenhält, wird lockerer. Die Kraft für den Alltag reicht nicht mehr aus. Und dann versucht man irgendwie aus eigener Kraft, die Probleme wieder in den Griff zu bekommen, statt die Verbindung nach oben zu suchen. Es ist so, als ob eine Kartoffel am Apfelbaum hinge. Eigentlich will sie wieder in die Erde, zurück zum Leben, das ja eigentlich hinter ihr liegt. Doch hier macht Jesus deutlich, er möchte uns einladen, die Chance zu ergreifen und in Verbindung zu bleiben, die Verbindung zu ihm zu suchen. Dieser innigen Gemeinschaft ist zugesagt, was ihr bitten werdet, werdet ihr empfangen. Worum ihr mich bittet, das werde ich tun. Das ist mehr als ein Gebetsautomat, der mechanisch irgendwie das Erbetene ausspuckt. Das bedeutet pure Lebensgemeinschaft. Eins werden im Wollen und im Tun. Eins werden im Wollen und eins werden im Tun. Wenn wir in dieser Lebensgemeinschaft Jesu um etwas bitten, werden wir es im Einklang mit ihm tun. Und er wird uns erhören und antworten. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber so, dass wir in der Antwort seine Handschrift erkennen und es ihm abnehmen können. Die Lebensgemeinschaft mit Jesus wird wohl durch nichts so deutlich wie durch unser Gebetsleben. Jesus ist ein ganz aktives Gegenüber. Er hört, aktiv hören, und er antwortet. Er beeinflusst, er korrigiert, aber er schenkt auch oft mehr, als wir erbeten haben. Vor der Wende in unserem Land, in Leipzig, ich habe gerade einen guten Roman von Titus Müller gelesen, kann ich sehr empfehlen, einen christlichen Autoren. Nach den Terroranschlägen auf New York und Washington, in den Gottesdiensten nach Amokläufen und Zugunglücken und seit Kriegsbeginn in der Ukraine taten sich unzählige Menschen zum Gebet zusammen. Und ich zähle diese teilweise älteren Ereignisse auf, weil sie sich da drin vereinen, dass Menschen aus unterschiedlichen Gruppen sich zusammengetan haben. Sie waren bzw. sind Christen oder solche, die mit Christen zusammen die Nähe Gottes spüren wollten. Sie suchten Trost und Gemeinschaft, Stärkung in der Fürbitte für Freiheit oder eine Anbindung nach oben, die Sinn in dieses Grauen brachte, was sie erlebt haben. Und so haben wir es auch immer wieder in unseren Gemeindegebeten erlebt, wenn wir uns eins gemacht haben in der Fürbitte für Geschwister, die durch eine schwere Zeit mussten oder gerade noch müssen. Norbert, falls du zuschaust, du bist nicht alleine. Wir sind zusammen, wir beten für dich. Wir erlebten und erleben immer wieder Stunden der Nähe Jesu, seinen Trost, sein Licht im Dunkel des Tages. Und Jesus gibt Antwort. Zwar reicht diese Antwort nicht, um alle Fragen zu deuten, aber sie reicht für heute und für morgen. Jesus ist da und er hält auch in den Abgründen eines Terroraktes oder eines persönlichen Schicksalsschlages seine geöffneten Hände für uns hin. Bleiben wir aber nicht nur dabei, dass ein Apfel durch den Stiel mit dem Baum verbunden ist. Denn in seine eigentliche Aufgabe wächst der Apfel erst langsam hinein. Er ist dazu da, schmackhaft zu werden, Vitamine zu spenden. Aber übrigens für die Botaniker unter uns oder die, die sich dafür interessieren, das, was wir am Apfel sehen, das hier außen, das ist eigentlich gar nicht die Frucht. Es ist eine Scheinfrucht. Übrigens sind Äpfel Rosengewächse, genau wie Himbeeren, Brombeeren, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche und all sowas. Interessant, habe ich auch vorher nicht gewusst, habe ich mehr nachgelesen. Man interessiert sich ja denn für einen Apfel, wenn man über einen Apfel reden will. Das ist nur der Schein. Die Frucht liegt eigentlich woanders. Er ist vor allem dazu da, mit seinen Kernen, die tief im Inneren sind, neue Apfelbäume auszusehen. Die Aufgabe, die der Christ, der zu Jesus Christus gehört, bekommt, heißt zum einen, den Alltag zu bestehen. Und da geht es nicht um einzelne gute Taten, etwa so, ein Christ streitet nicht, er klaut nicht, er schnappt seinem Freund nicht die Frau weg. Ein Christ ist liebevoll, vergibt, trägt alte Herrschaften, die Taschen über die Straße, ist im Büro der Depp, weil er oder sie immer freiwillig zurücksteckt. Darum geht es nicht. Die einzelnen Taten sind es nicht, die das Christsein ausmachen. Die einzelnen Taten kann jeder und jede tun, als Apfel oder als Kartoffel. Jesus geht es darum, dass wir uns grundsätzlich an ihn halten und uns so verhalten, wie es ihm entspricht. Und auch so denken, wie es ihm entspricht. Im Johannesevangelium ist dieses Verhalten mit dem Wort Liebe beschrieben. Wir sollen Liebe, die von Jesus kommt, bekommen und wir wollen sie an unsere Schwestern und Brüder in der Gemeinde verschenken. Nur an die? Na, erstmal nur an die. Und diese Liebe wird Leute in der Umgebung anziehen und sie aufmerksam auf Jesus machen. Hier ist es mal spannend, einen kleinen Moment zu stoppen. Kommen wir unserer Aufgabe nach? Und sind wir in der Gemeinde durch ein Netz der Liebe verbunden? Wie können wir uns selbst prüfen, ob uns und unsere neue Bereitschaft und Offenheit füreinander uns schenken lassen? Die Liebe, von der Jesus hier redet, entsteht im Kopf. Liebevolle Gedanken sind erst einmal unabhängig vom Gefühl, aber sie setzen Gefühle in Gang. Jemand, an den ich regelmäßig denke, vielleicht auch für ihn bete, der beginnt mich zu interessieren, an dessen Leben möchte ich teilhaben und der wird mir zunehmend wichtiger. Und gehen wir dann einen Schritt weiter. Angenommen, wir haben jetzt ein gutes Netzwerk der Liebe. Wie soll denn jemand das mitbekommen, wenn er außen am Gemeindehaus vorbeiläuft? Wie sollen unsere Kollegen im Geschäft, auf der Arbeit das mitbekommen, die Mitschüler in der Klasse oder im Jahrgang, die Nachbarn, die wir heute Mittag wieder beim Vorbeigehen grüßen? Für sie ist Gemeinde oft eine komplett fremde Welt. Und solange wir uns im Alltag wie sie verhalten, merken sie auch nicht, dass uns ein ganz besonderes Netzwerk hält. Ich meine, wir können die Gemeinde doch irgendwie nutzen als Übungsfeld. Wir wollen sie als Übungsfeld für unseren Alltag sehen. Wir üben hier ein, uns in der Kraft Christi zu begegnen. Und das wird die Frucht bringen. Denn was wir hier lernen, das nehmen wir um in unser persönliches Leben und setzen es um. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, kennen unsere Gemeinde vielleicht überhaupt nicht. Aber sie profitieren von dem, was wir hier lernen. Ich denke da auch an unsere Zeiten des Gebetes. Sie geben uns ungeheure Kraft und sie haben Auswirkungen auf unseren Alltag. Und wir lernen durch Gebet und Fürbitte, dass wir zu allen Zeiten mit der Gegenwart Gottes rechnen können. Und das macht uns gelassen und zuversichtlich in den Problemen, die über uns herfallen. Und wenn es im Betrieb, auf der Arbeit oder sonst wo zu einem Konflikt kommt, werden die Kolleginnen und Kollegen unser Gottvertrauen spüren können. Wir üben hier in der Gemeinde ein, einander beim Lastentragen zu helfen. Auch das hat Auswirkungen. Denn es gibt immer wieder Menschen, auch außerhalb der Gemeinde, die unsere Hilfe brauchen. Wer das Mittragen geübt hat, tut sich auch dort leichter beim Helfen. Wir feiern in der Gemeinde die Feste, wie sie fallen. Auch unser Gottesdienst soll ja immer ein Fest sein. Miri hat das am Anfang gesagt, die Kinder feiern Gottesdienst, wir feiern Abendmahl, wir feiern diesen Gottesdienst. Obwohl wir keinen Feierabend haben. Der Feierabend ist übrigens ein gutes Wort. Wir sollen den Abend nach der Arbeit feiern. Gönnt euch was nach der Arbeit und fangt nicht einfach sofort mit irgendeiner Arbeit wieder zu Hause an. Gönnt euch einen Moment Pause. Feiert den Feierabend. Und die Freude nach einem Sonntag, wo wir gefeiert haben, die Freude nach einem Sonntag geht mit in den Montag. Und wenn die anderen frustriert ihre Arbeit wieder aufnehmen, haben wir noch das schöne Erlebnis im Herzen, dass es ein Fest ist, zu Jesus zu gehören und dass diese Festfreude nicht aufhören wird. Weil wir in der Gemeinde uns sagen lassen, dass Jesus uns angenommen hat, wie wir sind, wie wir es auch gerade gesungen haben, werden wir bei den Lästerrunden der Nachbarn nicht mitmachen. Vielleicht macht es den Nachbarn dann auch keinen Spaß mehr. In der Gemeinde machen wir uns oft Gedanken, dass Jesus unser Zentrum ist. Da spricht man dann mit Bekannten über die Großwetterlage, über die Erderwärmung, die bevorstehenden Klimakatastrophen, die zur Neige gehenden Vorräte an fossilen Brennstoffen und den damit verbundenen Preisanstieg, über die Terrorbekämpfung und was auch immer. Was ist der Sinn hinter dem allen? Wie gut, dass Gemeindeleute zwar keine Antworten auf sämtliche Krisen haben, aber durch ihr Verbundensein mit Jesus auf ihre Kraftquelle und ihr Zentrum des Lebens hinweisen können. Und ich habe nur einige Beispiele herausgegriffen, wie das Christsein in unserem Umfeld Frucht bringen kann. Übungsfeld ist die Gemeinde. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben. Die Frucht ist für Menschen in unserem Umfeld bestimmt. Und da gilt es, neue Äpfel zu sehen, Leute einzuladen, mit Jesus zu leben. Ihr könnt einwenden, dass nicht jeder Apfel schmackhaft wird und alle nur guten Samen hervorbringen. Manche Äpfel sind faulig, ein Wurm nistet sich ein, Schimmelpilze befallen ihn. Ist das Schicksal? Ich meine nicht, denn es gibt einen Gärtner, der sich um seinen Apfelbaum und um jeden einzelnen Apfel liebevoll kümmert. Gott ist der Gärtner. Er tut alles, dass der Apfel zu voller Frucht heranreift und er bewahrt vor Schimmel und Fäulnis, er verjagt die Würmer, er holt sie sogar heraus, wenn sie schon tief in den Apfel hineingedrungen sind. Doch der Gärtner lässt den Apfel mitbestimmen. Er drängt sich mit seiner Pflege nicht auf. Er verordnet keine Spritzkuren. Er wartet, bis sich der Apfel für die Pflege öffnet. Er kommt, wenn der Apfel signalisiert, du, ich brauche deinen Schutz. Signalisieren wir unserem Gott, dass wir Schutz und Pflege brauchen, noch bevor der Wurm drin ist? Ich denke da auch an unsere Freizeitbeschäftigung. Sind es Tätigkeiten, die uns bei Gott halten oder lenken sie uns von ihm ab? Und wenn wir uns lieber ablenken lassen, wundert es uns dann, wenn unser Leben irgendwie braune Stellen bekommt? Ich frage mich auch, welche Themen in unserem Herzen den größten Platz einnehmen. Kreisen wir sehr stark in unserer Gesellschaft um das Haben-Wollen oder um das Sein in Christus? Bitten wir Gott um neue Liebe in unseren Freundschaften, in unseren Ehen? Oder warten wir, dass der andere, die andere die Initiative zur Veränderung ergreift? Und wundern wir uns dann, wenn die Ehe langsam in die Jahre kommt und an Vitalität verliert? Hören wir heute neu die Zusage Jesu. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus tut alles für uns. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Er möchte uns schützen vor Würmern und Schimmel, dass wir nicht frühzeitig absterben und unsere Bestimmung verlieren. Er sorgt sich sogar dann um uns, wenn der Wurm schon drin ist. Und das ist der Grund, warum Jesus die mühseligen und Beladenen zu sich ruft, warum er Sünde vergibt, warum er Kranke heilt. Er will, dass die Kerne in uns reifen und neue Christen gewonnen werden. Mit unserer Art und unseren Erfahrungen wirken wir ansteckend. Weil Jesus in uns ist, können wir die Umgebung verändern. Er ist es, der uns hält. Und das macht uns dankbar. Als Dankbare können wir voller Freude wachsen, Frucht weitergeben und zu einem neuen Leben mit ihm ermutigen. Und diese enge Verbindung, die wollen wir gleich auch ausdrücken, indem wir das Abendmahl miteinander feiern. Und wir singen vorher das Lied, wenn wir fest mit ihm verbunden sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen.